Ich habe jetzt die Ehre, als Pastor die Adventszeit einzuläuten und darüber zu predigen. Und ich werde die nächsten 4 Mal predigen. Das heißt, ihr kriegt die volle Ladung, Samuel. Genau, ich bin mal selber gespannt, wie ich damit umgehe, wie das wird. Ich hoffe nicht, dass ich euch auf die Nerven gehe. Ich bin mal gespannt. Es ist auch das erste Mal, dass ich nicht eine Herzenspredigt predige, sondern dass ich wirklich mich mit einem Text auseinandergesetzt habe und auch gefragt habe, Gott, was hast du in der Weihnachtsgeschichte für uns? Und das hatte ich schon die ganze Zeit, wo ich überlegt habe, die letzten Wochen, was will ich denn an Weihnachten machen? Oder sag ich mal, in der Adventszeit machen? Und da kam mir immer wieder diese Geschichten hoch in der Bibel, wie Gott einfach ja alles vorbereitet hat, dass Jesus auf die Welt kommen kann. Und da habe ich gedacht, starte ich heute mit Zacharias, Elisabeth und Johannes, weil die gehören dazu, wie Gott quasi den Weg vorbereitet hat für Jesus. Und genau da will ich einsteigen. In den nächsten Wochen werden wir über Maria, über die Sterndeuter und über die Hirten was hören, über denen ihre Geschichten. Aber ich habe gedacht, ich starte mal chronologisch mit Zacharias. Wer die Geschichte nicht kennt, es ist so, dass Zacharias ein Priester war in Israel. Der war verheiratet mit Elisabeth und die waren beide schon sehr alt. Und Zacharias war Priester und hat an einem bestimmten Tag, ganz normal, war er eingeteilt im Tempel zum Rauchopfer darbringen für Gott. Und es ist vielleicht wie wir hier sonntagmorgens hier stehen, das Volk steht draußen vor dem Tempel und betet und Zacharias als Priester geht in den Tempel rein und bringt das Rauchopfer dar. Das war ein Dienst wie jeder andere, aber an diesem Tag genau hat Zacharias eine besondere Begegnung mit einem Engel. Und da lese ich in Lukas 1, Vers 5 bis 25. Da erschien dem Zacharias ein Engel des Herrn. Er sah ihn auf der rechten Seite des Rauchopferaltars stehen. Zacharias erschrak und wurde von Furcht gepackt. Doch der Engel sagte zu ihm, du brauchst dich nicht fürchten, Zacharias. Dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken, dem sollst du den Namen Johannes geben. Du wirst voller Freude und Jubel sein und auch viele andere werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein in den Augen des Herrn. Er wird kein Wein und kein starkes Getränk zu sich nehmen und schon im Mutterleib wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Viele Israeliten wird er zum Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Erfüllt mit dem Geist und der Kraft des Elia, wird er vor dem Herrn hergehen. Durch ihn werden sich die Herzen der Väter den Kindern zuwenden und die Ungehorsamen werden ihre Gesinnung ändern und sich nach denen richten, die so leben, wie Gott es gefällt. So wird er dem Herrn ein Volk zuführen, das für ihn bereit ist. Zacharias sagte zu dem Engel, woran soll ich erkennen, dass das alles geschehen wird? Ich bin doch ein alter Mann und meine Frau ist auch nicht mehr jung. Der Engel erwiderte, ich bin Gabriel. Ich stehe vor Gott und bin von ihm gesandt, um mit dir zu reden und dir diese gute Nachricht zu bringen. Doch nun höre, du wirst stumm sein und nicht mehr reden können, bis zu dem Tag, an dem diese Dinge eintreffen. Denn du hast meinen Worten nicht geglaubt. Sie werden aber in Erfüllung gehen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Also eine krasse Geschichte, eine krasse Begegnung. Zacharias begegnet diesem Engel und wie jeder von uns wahrscheinlich reagieren würde, erschrickt er erstmal und hat Angst. Und der Engel, wie so oft bei den ganzen Begegnungen mit Engeln, sagt der Engel erstmal, hey, alles gut, erschreck dich nicht. Und er bringt ihm diese gute Botschaft und sagt, hey, du wirst ein Kind bekommen. der wird Johannes heißen. Und der Engel quasi prophezeit und sagt, wer dieser Johannes sein wird. Und Zacharias glaubt dem Engel nicht. Er glaubt ihm nicht und er wurde stumm, weil der Engel gesagt hat, hey, du hast meiner guten Nachricht nicht geglaubt. Und der Zacharias geht stumm aus dem Tempel und die ganzen Leute sind erschrocken, was ist denn mit dem Typ passiert, dass der nicht mehr redet. Und ich finde es einfach so krass, wie die Bibel hier beschreibt, dass einfach, was passiert, wenn man Gott keinen Glauben schenkt, vor allem keinem Engel den Glauben schenkt, wenn er direkt vor dir steht. Also einfach eine krasse Geschichte. Und ich will einfach mal da weiter hineingehen, um zu verstehen, um was es hier geht. Um das zu verstehen, müssen wir uns in Erinnerung rufen, dass Israel 400 Jahre gewartet hat auf Gottes Reden. Der letzte Prophet war Maleachi und Israel hat 400 Jahre kein Wort des Herrn gehört. Damals war das so im Alten Testament, dass Gott durch die Propheten gesprochen hat. Und 400 Jahre lang hat kein Prophet zu Israel gesprochen. Und ihr müsst euch das vorstellen, ihr wartet auf so eine Verheißung, ihr wartet auf Gottes Reden und es kommt nicht, und es kommt nicht, und es kommt nicht, und es kommt nicht. Und ihr verzweifelt langsam daran, ihr führt ein gottesfürchtiges Leben, aber das eine Gebet, was ihr habt, die eine Sehnsucht, die ihr habt, die lässt auf sich warten. Und Israel war sehnsüchtig nach ihrem Messias. Israel hat sehnsüchtig auf diesen Messias gewartet und wartet heute noch auf diesen Messias. Aber Israel zur damaligen Zeit war so sehnsüchtig nach diesem Messias, 400 Jahre lang zu warten, das war schon fast für die hoffnungslos, dass da noch was kommt. Aber wenn wir hier mal genau drauf achten, was die Namen bedeuten, was Zacharias und Elisabeth bedeutet, fand ich sehr spannend. Das habe ich nämlich in meiner Bibelarbeit, wo ich hier den Text auseinandergenommen habe, herausgefunden. Zacharias bedeutet Gott gedenkt. Und Elisabeth bedeutet Gott ist mein Eid. Auch übersetzt, Gott ist mein Versprechen. Jetzt, wenn man das zusammenführt, Zacharias und Elisabeth, heißt es, Gott gedenkt seine Versprechen. Was ich krass finde, dass nach 400 Jahren Gott einen Engel sendet zu Zacharias und Elisabeth und es schon in den Namen heißt, Gott gedenkt seine Versprechen. Gott gedenkt seine Versprechen. Nach 400 Jahren sagt Gott, Gott gedenkt seine Versprechen. Und Johannes bedeutet, Gott ist gnädig. Das heißt, nach all diesen Jahren, nach 400 Jahren warten, spricht Gott hinein und sagt, ich will Johannes, den Namen Johannes will ich diesem Sohn geben, denn Gott ist gnädig. Und ich glaube, es ist für diese Weihnachtszeit für uns oder für dich und mich vielleicht auch ein neues Bewusstmachen, dass Gott seine Versprechen hält, dass er an seine Versprechen gedenkt und dass er dir gnädig ist, dass er uns gnädig ist. Vielleicht fühlst du dich so, dass du vielleicht Gebete hast, Sehnsüchte hast. Sagst Gott, warum passiert es nicht in meinem Leben? Gott, warum werde ich nicht gesund? Warum wird die Person nicht gesund? Warum bete ich für die eine Person, dass sie zu dir kommt? Warum bete ich für die andere Person? Da passiert nichts. Vielleicht ist die Weihnachtszeit eine Zeit, wo du wieder neu verstehen kannst, dass Gott seine Versprechen hält. und den Neuen in Bewusstsein rufen kannst, dass Gott gnädig ist mit dir und zu uns. Weil das ist eigentlich die ganze Vorschattung von Jesus, ist eigentlich genau das, dass Gott gnädig mit dieser Welt ist. Das ist Weihnachten. Gott gedenkt seine Versprechen. Und der Engel sagt zu Zacharias, du wirst voller Freude und Jubel sein. Du wirst voller Freude und Jubel sein. Ich glaube, dass es auch Zeit ist für uns, dass wir wieder in dieser, dass uns verstehen, dass wir in dieser vollen Freude und diesem Jubel leben dürfen. Denn Gott ist gnädig mit uns. Gott ist gnädig mit uns. Und diese Weihnachtsgeschichte, glaube ich, die schreit es förmlich in diese Welt. Wenn wir uns all diese Sachen anschauen über die Weihnachtsgeschichte, dann schreit uns das förmlich an. Gott hält seine Versprechen. Ich will weiterlesen. Erfüllt mit dem Geist und der Kraft des Elia wird er vor dem Herrn hergehen. Durch ihn werden sich die Herzen der Väter den Kindern zuwenden. Und die Ungehorsamen werden ihre Gesinnung ändern und sich nach denen richten, die so leben, wie es Gott gefällt. So wird er dem Herrn ein Volk zuführen, das für ihn bereit ist. Erfüllt mit dem Geist und der Kraft des Elia wird er vor dem Herrn hergehen. Der Engel nimmt hier Bezug auf die Prophetie von Maleachi, der vor 400 Jahren gesprochen hat. Maleachi hat prophezeit in Maleachi 3, Vers 1, siehe, ich sende meinen Boten, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht. Und der Bote des Bundes, den ihr begehrt, siehe, er kommt, spricht der Herr der Herrscharen. Und in Maleachi 3, 23 bis 24 sagt Gott, siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Und er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Bann schlagen muss. Also der Engel bezieht sich hier auf eine Prophetie vor 400 Jahren und weist darauf hin, hey, der Bote, ich schicke einen Boten vor dir her, der den Weg bereiten soll. Und er soll erfüllt mit dem Heiligen Geist sein und mit der Kraft des Elia vor dem Herrn hergehen. Er soll den Weg bereiten. Johannes, wie wir wissen, war ein Wegbereiter. Johannes war der, der den Weg frei gemacht hat für Jesus, für seinen Dienst. Und ich glaube manchmal, wenn ich mir das so angehört habe, ist, dass Gott dich und mich sendet, um dem Herrn einen Weg zu bereiten. Gott ist unser Wegbereiter, er ist unser Waymaker. Aber manchmal muss ich auch verstehen, dass der Waymaker, der Wegbereiter in mir lebt. Manchmal stehen wir in Umständen, wo ich mich manchmal frage, warum wir? Warum ich? Warum du und ich? Warum stehen wir in den Umständen? Warum habe ich die Herausforderung? Aber ich glaube, dass Gott einen Auftrag mit jedem Einzelnen hier hat, mit dir und mir. Und ich will es dir zusprechen, dass wenn du hoffnungslos bist und du nicht weiter weißt, dass Gott durch dich einen Weg bereiten will. Und ich glaube manchmal, dass wir uns nicht erschrecken dürfen vor diesen Herausforderungen, die vor uns stehen. Weil manchmal will Gott durch uns einen Weg bereiten, damit er kommen kann. Und ich finde es manchmal für diese Weihnachtszeit so spannend, weil ich glaube, dass vielleicht ihr Wegbereiter seid für andere Menschen, wo ihr sagt, hey, ich will die einladen. Ich will die einladen zu einem Gottesdienst. Ich will die einladen zum Weihnachtsgottesdienst. Ich will die einladen, ich will sie ansprechen Ich will über meinen Glauben reden. Vielleicht bist du der Weg zu Gott. Vielleicht bist du die Person, die den Weg frei macht, dass Menschen zu Gott finden können. Und vielleicht bist du den Gott sendet. Der Engel bezieht sich hier auch auf die Prophezeiung, dass er sagt, er wird die Herzen der Väter den Kindern zuwenden und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden. Ich glaube, dass die Weihnachtszeit eine Zeit ist der Wiederherstellung und der Versöhnung. Und dass Gottes Herz ist, dass Beziehungen gesund werden, dass Familien gesund werden, dass Generationen sich versöhnen. Und ich finde es so interessant, dass Gott Johannes sendet, damit diese Prophezeiung wahr wird, dass er die Herzen wieder zueinander führt. Und wenn jemand sich genug Weihnachtsfilme angeschaut hat in den letzten Jahren, also in jeder Weihnachtsgeschichte, in jedem Weihnachtsfilm, am Schluss geht es darum, dass die Familie besinnlich zusammensitzt und sich alle versöhnt haben. Am Schluss geht es darum, dass Kinder mit ihren Eltern oder Eltern mit ihren Kindern am Tisch sitzen und sich versöhnen. In jener Weihnachtsgeschichte geht es darum, dass Versöhnung geschieht oder Wiederherstellung. Achtet mal auf die Weihnachtsfilme. Achtet mal darauf, was eigentlich die Kernbotschaft ist. Oder wenn ihr euch Weihnachtsmusicals anschaut, achtet mal, was die Weihnachtsmusicals sagen. Zum Beispiel Weihnachten neu erleben, wenn ihr da öfters wart, was ist die Kernbotschaft? Die Kernbotschaft ist Versöhnung und Wiederherstellung. Und ich will uns einladen, ich will dich einladen oder uns fragen, leben wir versöhnt? Lebst du und ich, leben wir versöhnt? Bist du versöhnt mit deiner Vergangenheit, mit dir selbst? Lebst du versöhnt mit dir selbst? Lebst du versöhnt mit deinen Eltern, mit deinen Geschwistern oder mit deinen Kindern? Weil ich glaube, dass Jesus gekommen ist, um die Welt mit sich zu versöhnen. Und wenn das nicht unser Beispiel ist von Versöhnung, dann weiß ich nicht, was wir Christen oder was wir als Gemeinde leben wollen. Der Heiland der Welt ist gekommen, um die Welt mit Gott zu versöhnen. Und wenn wir diese Versöhnung nicht wahrnehmen oder nicht leben oder nicht kennen, was wollen wir der Welt bringen? Was will die Welt sehen, wenn sie nicht in unserem Leben erkennen kann, dass wir versöhnt leben? Und ich will dich fragen, vielleicht bist du im Clinch mit Gott, vielleicht stehst du weit weg von Gott, dann will ich dich fragen oder einladen, lass dich mit Gott versöhnen. Denn Jesus ist auf diese Welt gekommen, um Versöhnung auszusprechen, um wiederherzustellen, um Beziehung zu bauen. Wenn wir in dieser Welt leben, voller Krieg und Hass, frage ich mich, was ist die Botschaft, die diese Welt hören muss? Was in dieser Welt passieren muss? Was ist, was in der Ukraine, in Israel, was muss passieren? Und ich glaube, in dieser Zeit voll Hass und Krieg sind es die Momente, die am heilendsten sind, wenn Versöhnung und Wiederherstellung geschehen kann. Deutschland hat viel getan, um sich mit den Nationen zu versöhnen. Deutschland hat viel getan, um sich mit Israel zu versöhnen. Warum können wir uns mit anderen Nationen anschauen, ins Geschicht schauen? weil Versöhnung geschehen ist. Und vielleicht kennt ihr das, die Geschichte. Im Ersten Weltkrieg an Weihnachten gab es die Fronten zwischen Deutschland und den Briten. Und an Weihnachten sind sie aus ihren Schützengräbern gekrabbelt, die Soldaten. Und haben sich in der Mitte getroffen, haben Weihnachten gefeiert. Und ich frage mich heutzutage, wo sind diese Wunder, wo Menschen ihre Waffen niederlegen und wir diese Versöhnung, Wiederherstellung erleben. Und vielleicht ist das jetzt ein ganz krasses Bild, aber vielleicht frage ich dich oder frage ich uns, wo sind unsere Gräben, wo sind unsere Schützengräben und wo stehen wir auf und leben Versöhnung? Wo sind wir und suchen den anderen? Wo sind wir, die Versöhnung bauen? Ich glaub, genau das ist eine Adventspredigt. Das ist genau das, was, glaube ich, Gott in dieser Weihnachtszeit tun will. Versöhnung, Wiederherstellung. Aber der Engel redet weiter. Der Engel redet weiter und er sagt: Und die Ungehorsamen werden ihre Gesinnung ändern und sich nach denen richten, die so leben, wie es Gott gefällt. Und die Ungehorsamen werden ihre Gesinnung ändern und sich nach denen richten, die so leben, wie es Gott gefällt. So wird er dem Herrn ein Volk zuführen, das für ihn bereit ist. Gott möchte die Herzen der Ungehorsamen ändern, ihre Gesinnung ändern. Ich glaube, hier geht es um Buße. Ich glaube, hier geht es um Umkehr. Ich glaube, dass hier der Engel davon spricht, dass Johannes jemand war, der die Menschen zur Buße geführt hat. Und Johannes war einer, der keine Kompromisse gemacht hat. Johannes war jemand, der von Heuschrecken gelebt hat, der Kamelhaarmäntel getragen hat, der in der Wüste gelebt hat. Und Johannes war jemand, der keine Kompromisse gemacht hat. Johannes war jemand, der nicht Gottes Wort gebeugt hat oder sich irgendwie das Wort Gottes geschmälert hat. Johannes ging es nicht um Beliebtheit. Johannes ging es nicht um Sicherheit. Und er hat nicht um Sicherheitswillen, weil die Leute ihn schräg angucken, irgendwie seine Botschaft geändert, sondern Johannes war ein Mann Gottes, der Wahrheit treu geblieben ist. Und Johannes' Herz war es, genau das dem Herrn zu tun, dem Herrn ein Volk zu bereiten. Ich glaube, Johannes war jemand, der wirklich ein Beispiel war, was es heißt, Gott nachzufolgen, in Gottes Kraft zu leben und nach seinen Absichten zu folgen. Johannes hat keine Kompromisse gemacht. Und ich will uns fragen, wollen wir dies sein? Wollen wir diese Menschen sein, die Johannese sein, die Frauen, Männer Gottes, die wirklich auch kompromisslos so leben? Die nicht zurückschrecken, wenn jemand uns dumm anguckt oder schräg anguckt. Die nicht zurückschrecken, wenn wir Gottes nach Gottes Willen leben. Die nicht zurückschrecken, wenn wir Gottes Absichten folgen. Sind wir bereit, den Ruf Gottes zu spüren und zu hören und dem Herrn einen Weg zu bereiten? Weil ich glaube, diese Johannes-Prophezeiung ist nicht nur für einen Johannes. Ich glaube, die ist auch für dich und mich. Ich glaube, dass wir, die Frage ist, wollen wir diese Johannese sein? In Matthäus 3, 2 bis 3 heißt es, wo Johannes ruft, kehrt um, denn nahe gekommen ist das Himmelreich. Er ist es, von dem durch den Propheten Jesaja gesagt ist. Stimme eines Rufers in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Straßen. In Jesaja 40, 3 bis 4 heißt es, die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße unserem Gott. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Was uneben ist, soll gerade werden und was hügelig ist, zur Ebene. Sind wir die Stimme in der Wüste? Sind wir die Stimme, die da ruft, bereitet dem Herrn einen Weg? Jesaja 40, 9 bis 11 geht weiter. Steige auf einen hohen Berg, O Zion, die du frohe Botschaft verkündigst. Erhebe deine Stimme mit Macht, O Jerusalem, die du frohe Botschaft verkündigst. Erhebe sie, fürchte dich nicht. Sage den Städten Judas, seht, da ist euer Gott. Siehe Gott, der Herr kommt mit Macht und sein Arm wird herrschen für ihn. Siehe, sein Lohn ist bei ihm und was er sich erworben hat, geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte die Lämmer, wird er in seinem Arm nehmen und im Bausch seines Gewandes tragen. Die Mutterschafe wird er sorgsam führen. Ich lese es mal in der Botschaft, als ob Gott es prophezeien würde für uns als Lebenswerk. Steige auf einen hohen Berg, o Lebenswerk, die du frohe Botschaft verkündigst. Erhebe deine Stimme mit Macht, o Lebenswerk, die du frohe Botschaft verkündigst. Erhebe sie, fürchte dich nicht und sage den Städten, seht, da ist euer Gott. Ich frage mich manchmal, wenn wir das hier für uns als Gemeinde sehen, verkündigen wir die frohe Botschaft? Verkündigen wir die frohe Botschaft? Ist für uns eine frohe Botschaft? Ich glaube, dass wir eine frohe Botschaft haben und die dürfen wir verkündigen. Die dürfen wir hinausschreien. Wenn wir uns in der Wüste fühlen, wenn du denkst, in meinem Arbeitsplatz, in meiner Schule, in meiner Familie, was soll da werden? In meiner Gemeinde, wo gibt es da Hoffnung? Ich sag dir, Johannes hat sich nicht anders gefühlt. Jesus hat sich nicht anders gefühlt. Frag mal Jesus, wie es ihm ergangen ist, als Baby in die dunkelste Stunde der Welt zu kommen. Ob er Hoffnung hatte, ob Gott Hoffnung hatte. Es ist eine frohe Botschaft. Und es ist die Frage, ob wir bereit sind, diese frohe Botschaft zu verkündigen. Wir müssen diese frohe Botschaft verkündigen. Wir müssen diese frohe Botschaft hinausschreien. Denn Gottes Herz ist, dass die Ungehorsamen zurückfinden und ihre Gesinnung ändern. Und sich nach denen richten, die so leben, wie Gott es gefällt. Wenn Menschen diese frohe Botschaft hören, wenn Menschen die frohe Botschaft hören des Evangeliums, dann werden sie ihre Gesinnung ändern. Das müssen wir verstehen. Das müssen wir verinnerlichen. Wenn wir nicht daran glauben, ist unser Evangelium kraftlos. Wenn wir nicht damit rechnen, dass die frohe Botschaft ein Leben verändern kann, dann werden wir nicht die Frucht sehen, die wir sehen wollen. Und ich glaube, es ist an der Zeit, die frohe Botschaft zu erzählen. Denn die Menschen werden ihre Gesinnung ändern. Und sie werden Buße tun. Buße heißt umkehren. Umkehren. Die Botschaft von Johannes war Umkehr. Und umkehren heißt nicht so, ah ja, ich lebe einfach weiter und ich entscheide mich für den lieben Gott und für Jesus und bin halt ein netter Christ. Sondern umkehren heißt, ich drehe mich um von dem Weg, den ich gegangen bin und mache eine 180-Grad-Drehung. Und ich ändere mein Denken und mein Leben, ändere ich um 180 Grad. Ich laufe in die entgegengesetzte Richtung. Ich laufe nicht mehr in die Richtung, die Welt läuft, sondern ich laufe in eine andere Richtung. Und es ist die Frage, wollen wir, dass die Menschen da draußen, dass wir in eine andere Richtung laufen? Das ist Umkehr. Umkehr heißt, umzudrehen. Zu verstehen, ich laufe den falschen Weg. Ich laufe auf dem falschen Weg. Und hier in diesem Satz, in diesem Vers, gibt es zwei Gruppen. Die Ungehorsamen, die ihr Denken ändern, die Buße tun, die umkehren. Und es gibt die Gruppe, die so leben, wie Gott es gefällt. Der Vers heißt, die Ungehorsamen werden ihre Gesinnung ändern. Sie werden ihr Denken ändern. Aber was passiert danach? Und sich nach denen richten, die so leben, wie es Gott gefällt. Die, die ihre Gesinnung ändern, die Buße tun, die umkehren, die brauchen Vorbilder, die brauchen Menschen, nach denen sie sich richten können, die so leben, wie Gott es gefällt. Wenn Menschen diese frohe Botschaft erleben in unserem Alltag, in unserer Gemeinde, am Weihnachtsgottesdienst, in den Gottesdiensten, dann ist die Frage, erleben diese Menschen Vorbilder, Beispiele, nach denen sie sich richten können? Um zu verstehen, was es heißt, ein Leben zu leben, das Gott gefällt. Ich komme dann nachher noch mal kurz zurück. Der Engel Gabriel schließt ab mit Zacharias, indem er sagt, doch nun höre, du wirst stumm sein und nicht mehr reden können, bis zu dem Tag, an dem diese Dinge eintreffen. Du hast meinen Worten nicht geglaubt. Manchmal glaube ich, dass wenn wir den Wirken Gottes kein Glauben schenken, dass wir geistlich stumm werden. Ich glaube, wir brauchen eine neue Ehrfurcht, was es heißt, Gottes Wort und Gottes Wirken zu ehren und dem zu folgen. Egal, ob wir es verstehen oder nicht verstehen. Ich lese das Ende von Lukas 1, 57 bis 66, wo Elisabeth jetzt das Kind bekommt. Für Elisabeth war die Zeit der Entbindung gekommen und sie brachte einen Sohn zur Welt. Ihre Nachbarn und Verwandten hörten, dass der Herr Erbarmen mit ihr gehabt und ihr auf so wunderbare Weise geholfen hatte und sie freuten sich mit ihr. Als das Kind 8 Tage alt war, kam sie zu seiner Beschneidung zusammen. Sie wollten ihm den Namen seines Vaters Zacharias geben. Doch die Mutter des Kindes widersprach. Nein, sagte sie, er soll Johannes heißen. Aber es gibt doch in deiner Verwandtschaft keinen, der so heißt. Wandten die anderen ein. Sie fragten deshalb den Vater durch Zeichen, wie er das Kind nennen wollte. Zacharias ließ sich ein Schreibtäfelchen geben und schrieb darauf, sein Name ist Johannes. Während sich alle noch darüber wunderten, konnte Zacharias mit einem Mal wieder reden. Seine Zunge war gelöst und er pries Gott. Ich glaube, das ist eine ziemlich witzige Situation hier. Zacharias, der stumm war und Gott nicht geglaubt hat, sitzt da vor diesem Kind und die ganzen Verwandten und alle kommen und sagen, hey, nach Tradition ist so, wir geben ihm den Namen Zacharias, so soll er heißen. Und versuchen hier das hier mit Zeichen mit Zacharias zu klären. Und Zacharias sagt, hey, gib mir ein Täfelchen und schreibt da drauf, nein, sein Name soll Johannes sein. Und genau in diesem Moment löst sich seine Zunge und er kann wieder reden. Und ich glaube, das sind die Momente, wo Gott uns zeigt, sind wir bereit, vielleicht Gottes Willen zu folgen, das vielleicht nicht unseren Traditionen entspricht. Und vielleicht ihm zu gehorchen und zu sagen, nee, ich folge dir, egal was es bedeutet. Egal wie mich die Leute anschauen. Egal, was das heißt. Und in dem Moment löst sich Zacharias seine Zunge und er kann wieder reden. Und ich glaube, dass das auch so ein geistliches Bild ist, dass wenn wir Gottes Willen tun, wenn wir Gottes Wirken Raum geben, dann werden wir eine Stimme haben. Dann werden wir eine Stimme haben. Wir müssen uns Gottes Plan und Herrschaft unterordnen. Und zurück dazu, zu der Frage, wollen wir die frohe Botschaft verkünden? Wollen wir, dass sich Leute umkehren? Und wollen wir ein Leben führen, wo Gott Gefallen daran hat? Und wollen wir uns seinem Willen unterordnen und dieser Welt eine frohe Botschaft verkünden? Warum bist du und ich hier? Weil jemand uns eine frohe Botschaft verkündet hat. Warum bist du und ich hier? Weil du einer Botschaft geglaubt hast. Und ist die Frage, sind wir bereit, das hinauszutragen in unsere Familien, in unsere Umstände? Und vielleicht erlebt ihr Situationen, wo euch Freunde, Nachbarn fragen oder ihr ein Gespräch habt über Gott. Und ist die Frage, sind wir so mutig? Das ist auch eine Frage an mich, bin ich so mutig, die frohe Botschaft zu verkünden? Wenn du heute hier bist und du dich vielleicht weit entfernt von Gott fühlst und du nichts mit Gott zu tun haben willst, oder du vielleicht schon lange Jahre Christ bist und dich fragst, okay, wie kann ich ein gottgefälliges Leben führen? Dann will ich dich uns fragen, sind wir bereit zur Umkehr? Sind wir bereit zur Buße? Gibt es Bereiche in unserem Leben, die wir Gott hinlegen müssen? Jesus ist vor 2000 Jahren auf diese Welt gekommen, weil Gott diese Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat. Und ich will dich fragen, glaubst du dieser Botschaft? Glauben wir dieser Botschaft? Glauben wir an diesen Jesus? dass er nicht gekommen ist, um zu verdammen, sondern um uns zu erlösen und unsere Sünde und Schuld abzuwaschen. Und das ist eine Botschaft, ob du schon lange Christ bist oder nicht, ob du dich zu Jesus zählst oder nicht. Glauben wir diese Botschaft und sagen, ja, Jesus, ich glaube dir. Ich will nicht mehr länger in Schuld und Sünde leben. Jesus hat den Weg frei gemacht. Die Botschaft der Umkehr erging an alle. Sie erging an alle. An Pharisäer, an Bettler, an Römer, an Juden, an alles. Die Botschaft ging an alle. Und es ist die Frage, kehren wir um und tun wir Buße und sagen, ja, Jesus, ich glaube dieser Botschaft. Wenn du sagst, du willst das, du sagst, ja, ich will diese Botschaft annehmen und ja, ich will sie hinaustragen. Dann lade ich uns auf oder lade ich dich auf, aufzustehen und zu sagen, ja, ich bin bereit, diesen Weg zu gehen. Weil dieser Weg ist nicht vielleicht immer einfach, der Weg ist nicht immer so prickelnd, aber ich glaube, ist die Frage, ob wir uns senden lassen. Jesus, du siehst, dass wir bereit sind für dich. Wir sagen Ja zu dem Evangelium. Wir sagen Ja zu dem Ruf. Wir nehmen deine Gnade an. Dein Tod am Kreuz, dass du auf die Welt gekommen bist für uns, dass du gestorben bist, dass du auferstanden bist für uns. Und ich spreche jedem hier zu, ich spreche auch Weingarten zu. Sehet, der König kommt. Sehet, der König kommt. Und ich spreche dir zu, dein König kommt. Und ich spreche dir zu, dass da, wo du in Dunkelheit lebst, wo du nicht weiter weißt, spreche ich dir zu, Jesus, dein Messias, der Retter und Erlöser der Welt, ist für dich gestorben. Du brauchst einfach nur Ja zu sagen. Sag einfach Ja, Ja zu dem, der dich so sehr geliebt hat. Lass dich reinwaschen. Kehr dich um von all den anderen Wegen. Und sag, ja, Herr, ich tue Buße für das. Ich tue Buße für diese Sache. Es tut mir leid, Jesus, dass ich dir nahe da nicht gefolgt bin, dass ich da nicht dir gehorcht habe, dass ich da nicht nach deinem Willen gegangen bin. Lade ich dich ein, es ist ein Moment der Umkehr und der Gnade. Umzukehren. Wir müssen einfach nur Ja sagen. Nimm dir einfach einen Moment. Sag Gott, ich lege dir diese Dinge hin. Ich lege dir mein Leben hin. Lass Gott ein Werk an dir tun. Ich habe so den Eindruck, dass Gott mit jedem Einzelnen hier gerade spricht. Und zuletzt will ich dich fragen, bist du bereit, den Weg zu gehen? Willst du ein Wegbereiter sein? Willst du eine Stimme in der Wüste sein? Willst du die Person sein, die die frohe Botschaft hinausträgt? Die die frohe Botschaft verkündigt? Und an dem die Menschen erkennen, was es heißt, ein gottgefälliges Leben zu führen? Nachdem sich die Welt richten kann und sagen kann, ja, ich will mich für ihn entscheiden. Ich will ein Leben so leben, wie es Gott gefällt. Dann brauchst du nur ein Ja von dir. Gib ihm dein Ja. Sag ja, Herr, ich will gehen. Sende mich. Sende mich in diese Umstände, die Herausforderungen, in die Gespräche. Jesus, wir beten für göttliche Momente, geleitet von deinem Geist. Mach uns mutig, Jesus, Heiliger Geist, mach uns mutig, dein Wort zu verkündigen, deine frohe Botschaft weiterzugeben, dass die Welt erkennt, wer du bist. Jesus, rüste jeden hier aus mit deinem Mut, mit deinem Geist, mit deiner Kühnheit und lass uns eine Freude daran haben, deine Botschaft weiterzugeben. Schenk uns Weisheit. Schenk uns Gelingen. Halleluja, Jesus. So segne ich euch. So segne ich jeden hier mit diesem Ja, dass Gott mit dir ist, dass Gott an seine Versprechen denkt, dass er gnädig ist mit dir und dass er dich gerufen hat, eine Stimme zu sein. Ich segne dich, diese Stimme zu sein in deinem Umfeld. Dass Menschen erkennen, wer Jesus ist. Danke, Jesus. Wir lieben dich, Jesus. Nehmt es mit in euren Alltag, nehmt es mit und vergesst nicht, was Gott in eurem Leben getan hat. Lasst uns ein Licht sein da, wo vielleicht kein Licht ist. Und lasst uns ein Leben leben, das Gott gefällt.